on3 Radio am Montagnachmittag. Es gibt in Deutschland eine rechte Terrorbande. Eine Thüringer Gruppe namens Nationalsozialistischer Untergrund soll für die sogenannten Dönermorde verantwortlich sein. Heute kam die Meldung, dass auch ein Anschlag in Köln, bei dem eine Iranerin schwer verletzt wurde, auf deren Konto gehen soll. Und bei mir im Studio ist dazu jetzt Kollege Thies Maaßen. Thies beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Rechtsextremismus und kennt die Szene ziemlich gut. Thies, hat dich die Nachricht denn auch so überrascht? Hättest du gedacht, dass es eine Gruppe wie den Nationalsozialistischen Untergrund gibt, der höchstwahrscheinlich jetzt für eine ganze Mord- und Anschlagsserie verantwortlich ist?
Also es hat mich schon überrascht, was da so am Wochenende nach und nach bekannt geworden ist. Anschlag in Köln, Verbindungen zum Anschlag in Düsseldorf, diese Dönermordserie. Also das hat schon eine ganz neue Dimension, so eine Art Killerkommando quasi, das da von Thüringen aus dann in die ganze Republik ausgestreut ist, um dann dort mehr oder weniger kaltblütig irgendwelche Leute um die Ecke zu bringen. Allerdings ist es natürlich kaum überraschend, dass Neonazis töten. Ich meine, Neonazi-Gewalt ist ja bei uns schon, vielleicht klingt es etwas hart, aber es ist vielleicht schon fast ein Alltagsphänomen. Also es gibt ja unabhängige Berechnungen, wonach in Deutschland allein in den letzten 20 Jahren rund 150 Menschen umgebracht worden sind von Neonazis. Migranten, Linke, Schwule, Obdachlose, Behinderte. Also das ist wirklich eine unglaublich lange Liste. Und da muss man einfach dazu sagen, dass diese neonazistische Ideologie einfach, ja, der ist Mord und Gewalt immanent. Also gesehen ist es nicht überraschend. Es geht um Hass, es geht um Ausgrenzung, es geht um Ausmerzung. Da ist Gewalt quasi eine logische Konsequenz. Und es fliegen ja auch immer wieder braune Waffenlager auf. Also am Aufsehen der Regensen erst letztes Jahr in Lörrach, so am letzten Zipfel der Republik Richtung Frankreich-Schweiz, wo in einem Haus dann Sprengstoff gefunden worden ist. Übrigens ein NPD-Funktionär bzw. ein Funktionär der NPD-Jugendorganisation Junge Nationaldemokraten, der offensichtlich geplant hat, ein linkes Jugendzentrum oder ein linkes Zentrum in Freiburg in die Luft zu jagen.
Mhm. Du beobachtest ja besonders die rechte Szene in Bayern. Was tut sich denn da gerade? Wie groß ist die mittlerweile? Wie ist sie organisiert und vor allem wie gewaltbereit?
Also um mal beim Klassischen sozusagen anzufangen, der bayerische NPD-Landesverband ist der stärkste in ganz Deutschland von der Mitgliederzahl her. Auch wenn sie bei den Wahlen bislang nichts zerreißen, nichts Großartiges, zumindest auf Landesebene. Ein Großteil der NPD-Führung stammt aus Bayern. Also der am Wochenende jetzt abgewählte langjährige Parteivorsitzende Udo Vogt kommt aus Moosburg an der Isar. Derjenige, der lange den Verlag geleitet hat und auch Neonazi-Musik im Auftrag der NPD vertrieben hat, Jens Püse, kommt aus Freising. Der Chef der NPD-Zeitung, der Deutschen Stimme, Karl Richter, hockt in München im Stadtrat, also für die Bürgerinitiative Ausländerstopp. Also man kann sozusagen sagen, ein Großteil der NPD-Führung ist bayerisch. Darüber hinaus gibt es natürlich fast flächendeckend in Bayern auch die sogenannten Kameradschaften, also wo dann parteiunabhängig sich organisiert wird. Da geht es vor allem darum, dem Staat keine Angriffsmöglichkeiten zu geben, zu verboten. Das ist ein direktes, wie soll man sagen, eine Konsequenz, die man gezogen hat in der Szene aus den 90er Jahren, wo viele Vereine verboten worden sind. Hat man gesagt, okay, wir machen es jetzt ohne Vorsitzenden, wir machen es ohne Hierarchie, ohne Führer und dann kann man uns auch leichter, nicht so leicht verbieten. Eigentlich eine Idee, die man bei den Linken geklaut hat, bei den Autonomen. Also sowas gibt es flächendeckend in ganz Bayern und dann muss man sagen, sie sind militant, sie sind gefährlich. Wir hatten in München ja nicht zuletzt den gescheiterten oder beziehungsweise nicht ausgeführten Anschlag aufs jüdische Gemeindezentrum vor mittlerweile fast 8 Jahren.
Die sogenannten Dönermorde jetzt, die haben sich ja speziell gegen Ausländer gerichtet. Die Thüringer Gruppe soll auch mal ein Puppentorso aufgehängt haben mit einem Judenstern. Sind es denn nach wie vor überwiegend die Themen der Rechten, Ausländerhass und Antisemitismus oder gibt es auch neue Themen, um vielleicht auch besonders junge Leute zu rekrutieren?
Also sagen wir mal so, es ist sozusagen ihre Basis. Also der Antisemitismus, der Ausländerhass, der übersteigerte Nationalismus, der Hass auf alles andere, was nicht ins Weltbild passt, das ist die geistige Grundlage für alles. Und darüber gibt es natürlich immer wieder den Versuch, sozusagen aus taktischen Überlegungen heraus andere Themen in den Vordergrund zu schieben, zum Beispiel Sozialpolitik. Es gibt ja auch diesen Antikapitalismus von rechts, der aber dann immer so funktioniert, dass die bösen Antikapitalisten dann am Ende eben die Wall Street ist, die amerikanische Ostküste, was nichts anderes heißt, als es sind am Ende eben doch die Juden. Oder man widmet sich Umweltthemen. Es gibt in Bayern ganz aktiv den Versuch der NPD, die haben versucht, in diese Aktivitäten gegen die dritte Startbahn am Münchner Flughafen einzusteigen. Oder im Kampf gegen Genmais und so weiter. Also diesen Versuch gibt es auch in Bayern ganz offensiv. Und Mei, es ist aber im Endeffekt, muss man sagen, und da ist jetzt auch das Wochenende wieder ein schönes Beispiel. Es gab am Wochenende bei der NPD einen Führungswechsel. Der alte Chef Udo Vogt ist abgelöst worden von Holger Apfel, der in Sachsen Fraktionschef ist im Landtag. Und der steht zumindest vom Äußerlichen her für eher so was Smartes. Er nennt sich das, ich glaube, seriöse Radikalität, möchte er verkörpern. Aber das ist alles nur alter Wein in neuen Schläuchen. Das Zentrale ist Ausländerhass, Antisemitismus, Rassismus.
Der deutsche Innenminister Hans-Peter Friedrich, der hat ja jetzt recht offen von rechtsextremem Terror gesprochen. Ein Zeichen von Terrorakten, hat man so gelernt, ist ja auch, dass sich jemand dazu bekennt, immer eine gewisse Ideologie erklärt, wenn was passiert. Das gab es ja diesmal nicht. Warum glaubst du, fehlte das?
Das ist sozusagen die Quintessenz des rechten Terrors. Wir kennen das von der Roten Armee-Fraktion und anderen linken Terrorgruppen, die natürlich immer ja auch diese Propaganda der Tat machen. Sie wollen sich, ihre Gruppe ins Gespräch bringen, sie wollen Werbung machen für ihre Ideologie. Aber das trifft für rechten Terror eigentlich grundsätzlich nicht zu. Also ein gutes Beispiel ist da zum Beispiel Italien in den 70er Jahren, wo es zahlreiche übrigens oft in Verbindung mit den Geheimdiensten, Anschläge rechter Gruppen gab. Und da hat man das Wort der Strategie der Spannung gewählt. Also man will ein bestimmtes gesellschaftliches Klima erzeugen. Es geht nicht darum, die eigene Ideologie jetzt irgendwie propagandistisch in den Vordergrund zu stellen, sondern man will ein Klima erzeugen, in dem bestimmte Leute Angst haben. Linke, Ausländer, Punks, was weiß ich, sich nicht mehr auf die Straße trauen. Und das heißt, es ist eigentlich essentiell für rechten Terror, dass es keine Bekennergriffe gibt. Also eigentlich ist es dann eher ein Zeichen dafür, dass es rechter Terror ist, wenn sowas nicht vorliegt.
Zusammenhang mit der Mord- und Anschlagsserie der Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund wird ja jetzt große Kritik am Verfassungsschutz laut. Eigentlich ist er ja dazu da, um demokratiefeindliche Strukturen aufzudecken. Die Gruppe aus Thüringen ist jetzt aber mehr als 10 Jahre lang durchs Netz geflutscht. Thies, wie konnte das passieren? Hast du irgendeine Erklärung dafür?
Das ist die große Frage. Und die Frage ist auch, die sich da direkt dran anknüpft, ja, hat er denn wirklich nichts mitbekommen? Also es gibt ja so Indizien dafür, dass bei dem Trio jetzt Ausweise gefunden worden sind, die gefälschte deutsche Ausweise waren. Und gefälschte deutsche Ausweise, das hat selbst der Innenpolitik-Experte der CSU, Hans-Peter Uhl, gestern gesagt, die können eigentlich nicht gefälscht werden, die werden ausgegeben von staatlichen Stellen im Rahmen von irgendwelchen Zeugenschutzprogrammen oder sonstigen Sachen. Und dann fragt sich natürlich, wie kommt diese Gruppe an solche Ausweise, inwiefern ist sie mit dem Verfassungsschutz vielleicht sogar zusammengehangen. Aber da kann man im Moment wirklich nur drüber spekulieren. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass jemand 12 Jahre einfach untertaucht.
Ein Bekannter der Thüringer Gruppe, ehemals beim rechtsextremen Thüringer Heimatschutz, hat ja wohl irgendwann die Seiten gewechselt und dann für den Verfassungsschutz spioniert als V-Mann. Dann gab es aber zahlreiche Ermittlungspannen. Wie loyal kann denn so ein Ex-Nazi als V-Mann überhaupt sein?
Das kommt darauf an, wem er loyal ist. Also er kann seiner Nazi-Truppe loyal sein oder dem Verfassungsschutz und vielleicht auch beiden. Ich meine, das ist das berühmte Doppelagentensyndrom. Ich finde auch, dass es an der Zeit wäre, mal diese ganze Rolle von V-Männern grundsätzlich zu überdenken, weil wir hatten das oft immer mal wieder regelmäßig, wenn es um solche extremen Anschläge, rechte Anschläge geht, dass dann immer irgendwo V-Leute im Spiel sind. Das ist sogar beim Oktoberfest-Attentat so gewesen, dass jetzt vor einem Jahr Hinweise drauf gekommen sind, dass einer der Hauptzeugen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes war. Ist nie aufgeklärt worden. Es ist aber sicher, dass zum Beispiel in München, als die Gruppe Martin Wiese aufgeflogen ist, die hier die Baustelle des jüdischen Gemeindezentrums in die Luft jagen wollte, derjenige, der sie trainiert hat im Wald, im Wehrsport, derjenige, der sogar angeblich über Anschlags Ziele mit ihnen diskutiert haben soll. Derjenige, der ihnen sogar Waffen geliefert haben soll, war V-Mann des Verfassungsschutzes. Ein gewisser Didier Magnin, der mittlerweile auch untergetaucht ist. Also es ist tatsächlich die Frage, wie sinnvoll es ist, die einzusetzen, was für Spiele da gespielt werden. Und last but not least, das NPD-Verbotsverfahren vor 10 Jahren ist auch daran gescheitert, dass zu viele V-Männer in der Szene sind, weil das Verfassungsgericht dann immer gesagt hat, entschuldigen mal, wir wissen nicht mehr, was jetzt hier vom Staat kommt und was kommt eigentlich von den Rechten.
Jetzt werden ja auch immer wieder Antifa-Gruppen aber beim Verfassungsschutzbericht aufgeführt, weil sie irgendwie verdächtigt werden, auf der anderen, also auf der linksextremen Seite zu stehen. Macht das denn in deinen Augen Sinn, jetzt für beide Seiten das gleiche Maß anzulegen?
Ja, es wäre mal schön, wenn sie das gleiche Maß anlegen würden. Also ich meine,
tun sie nicht.
Die Daten haben wir ja genannt. Es gibt an die 150 tote Leute, die ermordet worden sind von Rechtsextremisten in den letzten Jahren. Ja, wie viele Tote gibt es denn, die von Linken ermordet worden sind in den letzten Jahren? Deutlich, deutlich weniger, wenn überhaupt. Und dann muss man einfach sagen, In Bayern zum Beispiel stehen Leute wie Ernst Grube, der ist Überlebender des KZ Theresienstadt, Sprecher der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, steht als Linksextremist im Verfassungsschutzbericht drin. Das ist meiner Ansicht nach ein Skandal. Mhm. Also wirklich ein Mann von fast 80 Jahren, der wirklich genug Leid in seinem Leben erfahren hat, der auch ständig in bayerische Schulen eingeladen wird als Zeitzeuge und gleichzeitig ist er Verfassungsfeind. AIDA in München steht auch immer noch im Verfassungsschutzbericht drin, obwohl sie gerichtlich schon gewonnen haben, dass sie 2008 rausgestrichen werden müssen. Also eine Informationsstelle, die seit Jahren Aufklärung betreibt, Information betreibt, also wirklich vorbildliche Arbeit macht, wo SPD-Landtagsabgeordnete Mitglied sind, stehen immer noch drin. Auf der anderen Seite rechte Gruppen, die Burschenschaft Danubia, die tief ins braune Spektrum verwickelt ist, steht nicht im Verfassungsschutzbericht drin. Politically Incorrect, die gerade hier von München aus agieren, Islamhasser der ersten Güte, stehen nicht im Verfassungsschutzbericht drin. Sachen wie die Kameradschaft München, selbst die Jagdstaffel Süd, die mittlerweile Jagdstaffel DST heißt, wo Leute mit Waffen posieren, stand bis vor kurzem nicht im Verfassungsschutzbericht drin. Und da frage ich mich schon, ja, wäre schon mal an der Zeit, mit gleichem Maß zu messen.